Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Bei mir zu Gast ist heute ein junger Mann, der Charakterrollen spielen kann wie kein zweiter. Sein aktuellstes alter Ego ist ein Barbar. Sein Name Volkwin Wolfsspeer. Wahnsinn. Er isst Nutella gerne löffelweise, direkt aus dem Glas. Und das Beste, was ihm je passiert ist, ist, dass ihm seine Wohnung abgebrannt ist. Und natürlich, dass er mal zusammen mit mir in einem Film aufgetaucht ist. Ich werde ihn heute ordentlich ausfragen. Moin, moin, mein lieber David Schütter. Toll, dass du da bist.
Moin, moin, moin. Ich bin ganz neidisch, dass du in Hamburg sein darfst und ich leider nicht gerade.
Ja, aber du bist ja auch in einer schönen Stadt und das nächste Total. Mal, wenn wir wieder öffentlich feiern dürfen, dann gehen wir hier in Hamburg mal ein bisschen steil. Dann zeigst du mir mal die Ecken, in die man nicht gehen darf, wenn man so alt ist wie ich.
Danke, bitte gerne.
Mein lieber David, erzähl mir mal ganz kurz, welches ist der Film deines Lebens oder ein Film, der dir ganz besonders am Herzen liegt?
Oh, das ist immer eine ganz, das ist eine besondere Frage. Es gibt einen, den kennen ganz wenig Menschen nur. Der hat dafür gesorgt, dass Sean Penn mein Lieblingsschauspieler ist. Oh. Das ist Hurley Burley. Da geht es eigentlich ich habe den so lange nicht gesehen, aber auch.
Also der ist Ende der 90er entstanden, ne?
Genau. Ende 97, der 90er.
98, genau.
Und da geht es hauptsächlich um die eigentlich die kaputten Charaktere dreier Männer aus dem Showbusiness. Die waren, glaube ich, Agenten. Es geht mir die Funktion derer war mir irgendwie gar nicht mehr wichtig, ist mir auch gar nicht mehr so geläufig. Ich weiß nur, was Sean Penn da gespielt hat die ganze Zeit und zwischen Hochs und Tiefs hin und her geschwappt. Und das hat mich so wahnsinnig beeindruckt, diesem Mann zuzusehen auf allen Sprachen.
Aber da sind ja richtig tolle Leute dabei, ne? Kevin Spacey noch, Spacey, Robin Wright, also seine damals seine Frau noch.
Ja.
Chaz
Mac Hammond, Ryan.
Anna Paquin, auch mittlerweile groß geworden. Ja, aber das ist ganz spannend, weil es geht ja, also normalerweise wird ja Hollywood auch immer sehr glamourös dargestellt, aber da geht es ja wirklich um sozusagen den Downfall, ne? Also das, was, wenn du in Hollywood nicht richtig erfolgreich bist, aber auch nicht total nicht erfolgreich, in was für einer Sphäre du dich da bewegst, ne? Also die drei wohnen ja in so einem Bungalow zusammen in Los Angeles und machen alles, was geht, ne? Also Koks,
ja,
alles,
Frauen,
was geht, ja. Sabbeln über das Leben und ihre Perspektiven. Was gefällt dir an dem Film oder was hat dich daran so fasziniert? War es im Endeffekt nur Sean Penn oder auch so ein bisschen die Kehrseite der Medaille?
Die Kehrseite der Medaille war natürlich wahnsinnig spannend. Also wie du sagst, dass sie irgendwie nicht total erfolglos, aber auch nicht unendlich erfolgreich sind, dass sie da irgendwie in diesem Limbus sind, der so nah so wahnsinnig nah daran sind, was sie mal werden wollen, aber nicht ganz kosten dürfen. Und das spürst du einfach, das spürt man einfach die ganze Zeit, diese unendliche Unzufriedenheit und diesen Drang, dieses Wollen, dieses Nicht-Genügen und da die daraus resultierende Charakterschwäche und den Downfall, den du schon beschreibst. Also den Rückfall zum Beispiel bei Sean Penn, der einfach nur noch am Lamentieren ist, aber so viele Gedankensprünge, die man trotzdem alle nachvollziehen kann, sind wunderschön mit anzusehen, finde ich.
Und es basiert ja auf einem Theaterstück, das ja auch lange am Broadway lief. Aber ich finde den Film auch spannend. Vor allen Dingen, also das ist ja so ein bisschen wie Swingers. Kennst du den noch, den Film? Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist so John Favreau, den er damals auf die Beine gestellt hat. der auch so ein bisschen die Jungs zeigt, wie sie sozusagen versuchen, im Hollywood-Business mit Vince Vaughn unter anderem auch Fuß zu fassen und auch nicht so richtig erfolgreich werden als Schauspieler. Und
ja, Swingers, der Titel sagt mir auch was.
Also den musst du auch nochmal angucken, wenn du Hurley Burley gut findest. Der ist kurz vorher rausgekommen, also 1996, und macht auch Spaß. Aber ich meine, das Spannende ist ja, David, wenn man sich das mal anguckt, und ich hatte das große Glück, ja, einmal ganz kurz mit dir was zu tun zu haben, beruflich, also sage ich jetzt mal als Schauspieler, obwohl ich ja kein Schauspieler bin, und wir haben uns ja schon des Öfteren mal auf unterschiedlichen Premieren getroffen und auch Interviews und sowas geführt. Das ist ja wahnsinnig beeindruckend, was du auch in den letzten Jahren da an Karriere hingelegt hast, aber auch vor allen Dingen, wie früh du damit angefangen hast. Ne? Also du hast ja, war das immer dein Berufswunsch, also in die Richtung zu gehen, wenn man das jetzt immer auf Hurley Burley und Swingers überträgt?
Tatsächlich ganz und gar nicht. Also ich wollte alles werden, aber nicht Schauspieler.
Weil mein Großvater, war denn alles?
Alles war erstmal jugendlicher Leichtsinn und Rebellion mit 16, die aufgrund dessen, dass die Familie mir vorgeschlagen hat, Schauspieler zu werden, Nein gesagt hat, ganz deutlich Nein.
Du hast Nein gesagt, sie haben dir das
Ich habe Nein gesagt, man hat mir das vorgeschlagen, ja, eine ungewöhnliche, es ist recht ungewöhnlich. Man hat mir sogar am Ende erlaubt, das Abitur abzubrechen für die Schauspielschule, aber mein Großvater war Schauspieler in Hamburg, Schauspieler, Synchronsprecher, hat ein Theater gegründet und so habe ich da immer so ein bisschen mehr oder weniger reingeschnuppert und diese Welt kennengelernt und war auch mal hinter der Bühne und in den Umkleiden und durfte die Leute sehen. Das war auch irgendwie aufregend. Aber trotzdem hatte ich das, ich glaube, es war einfach nur Rebellion. Es war, glaube ich, einfach nur ein trotziges 16-, 15-jähriges Nein, was sich da veräußert hat bei mir. Bis meine Großmutter mir dann mit, ich war 16 und nee, 17 war ich, da hat die mir zum Geburtstag einen 3-Tages-Schnupperkurs an der Schule für Schauspiel Hamburg geschenkt. Und den habe ich sehr widerwillig angenommen. Da meine Großmutter aber sowas wie die Patin der Familie ist, kann man ihr den Wunsch nicht abschlagen und musste es dann machen. Und
man darf Großmüttern grundsätzlich, ich habe leider keine mehr, aber grundsätzlich darf man Großmüttern nie einen Wunsch ausschlagen.
Das geht, man kann, ich kann es auch gar nicht. Also es geht nicht, es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Und nach 2 Tagen wollte ich nichts anderes mehr machen als das. Und wurde dann von diesem Kurs, habe ich dann die, sagen wir mal, die Einladung bekommen, direkt an dieser Schule ausgebildet zu werden.
Aber es ist so absurd, David. Weil ich meine, wenn man deine Stimme hört, ne, wenn man weiß, also man weiß, wie du aussiehst, ne, und vor allen Dingen, wenn man auch sieht, wie du mittlerweile spielst, dann hätte ich gedacht, du bist prädestiniert. Dir ist es in die Wiege gelegt worden, vor die Kamera zu gehen und Serien und Filme zu machen. Also also als Feuerwehrmann, in so einem Kalender oben ohne hätten sich bestimmt viele Frauen dich gewünscht. Aber
also als ich da 16, 17 war, da sah ich noch aus wie der letzte Kackvogel. Da hat mein Kumpel mir noch die Haare geschnitten mit einem Boxerschnitt. Da wollte ich noch ein Straßenjunge und Rapper sein. Ich glaube, da hätte mich keiner
gerne. Aber ey, David Schütter. MC David Schutter.
MC David Schutter, ja.
Mein bester Freund Bene von früher und ich, wir wollten auch immer eine Band gründen und wir haben dann immer, das ist so geil, es gab da, also kennst du ja bestimmt auch noch Singles, ne, und die haben wir dann immer aufgelegt von einer Band, die ist Men Without Hats, und die hatten so einen Song Ewigkeiten her, Safety Dance, und wir haben die ganze Zeit, das war so ein Live-Mitschnitt von ihrem Konzert, den haben wir immer abgespielt, und dann haben wir uns zu Hause in mein Kinderzimmer gestellt. Und dann haben wir immer nur den Auftritt geübt, wie wir auf die Bühne rauskommen. Also ja, unter dem Johlen der Menge. Und dann haben wir so die ersten, so luftgitarrenmäßig so die ersten Akkorde gespielt und dazu gesungen. Ey, das haben wir tagelang gemacht.
Ja, ja, sowas haben wir auch gemacht, ähnlich. Also wir haben damals ganz viel Azad und Kool Savas, King Kool Savas gehört. Ah. Und da gab es den Song Monster Shit. Und den haben wir performt und die Haarspray-Dose, die war, also das, nichts hatte ich öfter in der Hand als Mikrofon, als diese Haarspray-Dose.
Aber kannst du denn noch ein paar Textzeilen von Monster Schild rappen?
Nee.
Ja, logisch kannst du das.
Warte, das aus dem Album One, dieses Es ist Zeit, dass sich einiges ändert hier, denn ihr habt leider wenig bewegt. Lass uns wetten, dass hier einiges besser wird, ansonsten ist es für uns alle zu spät. Und so weiter und so fort. Die hatten, also, die, ich habe die geliebt. Ich wollte auch immer Azad sein mit seiner wahnsinnig tiefen Stimme. Hätte keiner gedacht.
Aber du hast auch eine tiefe bekomme. Stimme.
Ja, ist es geworden draus. Weiß ich nicht, ob ich es in die Richtung gedrängt habe oder ob es einfach passiert ist.
Ob du meinst, ob du es durch bestimmte Flüssigkeiten und durch den Genuss einer...
Die eine oder andere Zigarette rauche ich, muss ich mir eingestehen, auch immer noch.
Okay, also das heißt, du unterstützt das sozusagen ein bisschen. Aber ich meine, von Holly Birdie, also ich glaube,
ich habe auch schon versucht aufzuhören mit dem Rauchen, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe mal eine Hypnose gemacht. Und das hat mir überhaupt nichts gebracht, außer dass mir 3 Tage lang die Kippen nicht geschmeckt haben. Das war so ein schlechter Deal. Wahnsinn. Hypnose funktioniert nicht bei mir.
Du hast dich hypnotisieren lassen, damit du aufhörst mit dem Rauchen?
Ja.
Hast aber weiter geraucht, weil das die Hypnose nicht bewirkt hat, aber die Hypnose hat bewirkt, dass sie es dir nicht schmeckt.
Nee, genau. Genau, ich habe bei der Hypnose auch immer meine Hand automatisch ohne eine Zigarette, das weiß ich noch so, also so im Halbdelirium, wie ich meine 2 Finger ohne Zigarette in der Hand immer Richtung Mund bewegt habe. Einfach weil das so der Automatismus so da drin ist. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und ja, und danach war die Sucht, sage ich jetzt mal, war nicht ganz weg, aber sie haben nicht mehr geschmeckt für 3 Tage. Es hat aber auch nichts geholfen. Also Hypnose war nicht meins. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Jahre, um das nochmal zu probieren.
Ja, aber ich glaube, es täte deiner Gesundheit sehr gut.
Ja.
Ich unterstütze das ja nicht. Muss ich ja hier, sage hier öffentlich. Auch wenn ich war immer so ein grausamer Partyraucher, aber das habe ich auch abgelegt.
Es ist nicht gut. Nee. Es gibt einem auch so wenig eigentlich. Ja, es ist wirklich. Ist ja nicht mal was Psychedelisches dabei oder so, dass du mal irgendwie gute Laune hast oder so.
Ja, ich meine, da gibt's ja Mittel, die du da dem hinzufügen kannst. Aber auch das verurteilen wir natürlich hier. Darüber wird nicht gesprochen. Mein Lieber, David, also neben dem Film, hast du da noch einen, der dir jetzt so in den Kopf schießt, der dir in der jüngsten Zeit gefallen hat? Oder gibt es einen Kinderfilm zum Beispiel, den du immer noch gerne erinnerst? Weil Hurdy Birdy ist ja nicht unbedingt ein Kinderfilm.
Oh Gott, ja, da bin ich natürlich ganz klassisch bei beim Dschungelbuch und beim König der Löwen. Also König der Löwen, das war, also der hat mir, der Thomas Fritsch ist der Sprecher von Scar.
Ich weiß, den habe ich mal kennengelernt. Wahnsinn.
Hast du den kennengelernt? Ja, wirklich?
Super Typ. Oh.
Super ist er, Typ. Oder? Der hat auch eine Wahnsinnsstimme und der hat mir Süffisanz beigebracht. All dies wird einmal mir gehören. Ui, toll. Und das habe ich nie vergessen. Dass ich liebe Scar. Das war auch immer schon immer so ein Ding bei mir. Das hat meine Mutter auch teilweise besorgt, dass ich die Bösewichte von klein auf an immer sehr viel lieber mochte als die klassischen Helden.
Ja, aber die haben natürlich eine andere Faszination, weil sie viel rigoroser das einfordern, was sie haben wollen und natürlich auch viel härter mit anderen ins Gericht gehen. Ne? Also bei Disney ist es ja immer diese klassische Heldenreise des, sag ich mal, um das bei Simba anzuwenden, der nicht weiß, wohin er gehört und am Ende dann über sich hinaus wächst. Ne? Und der Böse ist halt von Anfang an einfach böse. Und relativ klar.
Ja, total. Und da ist alles klar. Ja, ich mag aber, ich glaube, das hat auch was zu tun mit einer Faszination fürs Verbotene einfach.
Hast
also
du die?
Die Art und Weise, ja, schon. Ich finde auch, also Kriminalität und so finde ich immer sehr, sehr spannend. Deswegen, also, wenn ich an Filme denke, gibt es kaum Dinge, die ich mehr liebe als Trickbetrüger. Also von Catch Me If You Can oder so kleine Ganoven-Filme wie Snatch oder Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Der heißt bei uns, glaube ich, Bube, Dame, König, Gras.
Ja, genau.
Also diese ganzen kleinen Ganoven, diese ganzen kleinen Figuren aus der Unterschicht, der Unterwelt, alle so ein bisschen schrullig und extrem, die liebe ich sehr. Also Snatch ist zum Beispiel ein Film, das ist so tasty einfach.
Ja,
das
aber ich liebe auch Brad Pitt, ne, wenn er dann da mit seinem wegnuschelt und alle wissen, es ist großartig. Ja, und kennst du Gentleman? Hast du den zufällig gesehen, den neuen?
Den neuen, den habe ich gesehen. Da finde ich, dass Guy Ritchie Ich finde, jetzt muss er aber aufhören, diese Filme zu machen, meiner Meinung nach. Da hat er sich nochmal total übertrumpft mit allem und diesen schnellen Schnitten und ich erzähle was und im Hintergrund passiert das und ein Erzählerstrang, der uns alles näher bringt und nochmal erläutert und schnelle Schnitte und alles ist verknüpft miteinander bis zum Peak wirklich. Also in seinem Stil. Und da hat er sich ja auch manchmal so, also ich finde, so überspitzt seinen Guy Ritchie-Stil, dass er sich selber auch auf die Schippe genommen hat.
Aber ich finde die Geschichte
jetzt in der
Mitte
der Karriere interessant, wenn er jetzt sagen würde, jetzt habe ich so weit getrieben, jetzt kann man da eigentlich nicht mehr weiter. Ich muss jetzt andere Filme machen, auf eine andere Art und Weise.
Ja, ich meine, er hat sich ja mit King Arthur und Robin Hood versucht, da irgendwie so ein neues Standbein aufzubauen, aber da fand ich den Guy Ritchie-Stil an einigen Stellen unpassend. Ich finde, er kann es immer noch, aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist fast wie so ein Musikvideo, ne? Obwohl ich die Geschichte gerne mag und ich finde einfach Hugh Grant super, Colin Farrell ist genial, ne?
Also ich habe Hugh Grant nie als einen solchen Schauspieler wahrgenommen, als einen so wahnsinnig guten Charakterdarsteller. Ich war völlig begeistert. Ich kenne den irgendwie nur aus so, also weiß ich nicht, so romantischen Komödien und den Muttis Liebling irgendwie, aber was er da gespielt hat, war also völliger Wahnsinn. War wahnsinnig gut.
Ja, aber das macht er immer besser im hohen Alter. Wie sieht's denn bei Serien aus, David? Gibt's da eine Serie, die dir ganz besonders am Herzen liegt? Also, du hast ja eben schon gesagt, du magst gerne so ein bisschen die dunkle Seite der Macht. Das heißt, gibt's da etwas, was du weggeguckt hast oder was dich fasziniert hat?
Also was ich wirklich aufgefressen habe, das waren die Peaky Blinders.
Oh,
die, also
Cillian Murphy.
Ja, Wahnsinn. Und Arthur Shelby by Order of the fucking Peaky Blinders. Das ist schon alles. Und auch die Frauenrollen und diese ganze, wie sie sie dann nennen, Gypsy-Kultur, die da mitschwingt die ganze Zeit, finde ich wahnsinnig interessant und irgendwie neben der Kriminalität auch irgendwie so leicht mystisch angehaucht, das Ganze auf dem Tableau des vergangenen Ersten Weltkrieges und den daraus resultierenden psychischen Schäden, die Leute davon getragen haben, finde ich, oh Gott, ist das eine geile Welt. Oder Tabu von Tom Hardy.
Ja, die er selber gemacht hat. Obwohl, also das sind ja beides, also da bleiben wir im Prinzip im ähnlichen Setting, ne? Also Peaky Blinders ist ja 19. Jahrhundert, ne? Oder geht bis ins wie du es eben gerade gesagt hast, bis ins 20. Jahrhundert, geht im Prinzip um so eine, wie nennt man das? Englische Mafiosi-Familie.
Englische Mafia-Familie, genau. Die sich nicht Mafia genannt haben. Die waren halt, wie nennen die sich denn? Die Mafia war dann ja wirklich nur italienisch. Das war ja der Begriff für deren kriminelle Organisation. Die waren halt einfach irgendwie eine ziemlich einflussreiche Familie.
Ja, und Cillian Murphy spielt das einfach, ich finde, der hat so eine, also das zeigt er in allen Rollen, der hat so eine geile, gespaltene Persönlichkeit. Ne? Der hat so einen unfassbaren Swing von super freundlich bis so säuselnd süß bis brutal und herrisch
Wahnsinn,
und gemein.
Ja.
Und Tabu ist ja im Prinzip Tom Hardy in
At its best, ja.
At its best, aber sehr physisch, ne? Also der ist ja, ist er ja von der Persönlichkeit her. Da geht's jetzt um ihn als Sohn, der versucht, das, ich glaube, Schiffsimperium seines Vaters wieder aufzubauen in der Richtung.
Ja,
ne?
Also der verloren geglaubte Sohn sogar, der sein Erbe wieder einfordert und irgendwie, und dieses Erbe beinhaltet, glaube ich, ganz viele wichtige Handelsknoten für die British East Indian Company.
Ja, Shipping Company, die auch Shipping bei Company, Pirates of the Caribbean eine wichtige Rolle spielte, ne?
Oh ja, stimmt.
Aber es ist ja spannend. Also,
das ist auch.
Sehr, sehr düster sind die aber auch beide, ne? Also die haben ja so einen ganz bestimmten Look. Da ist ja nicht, also wenn du die beide Serien anguckst und die durchbingen würdest, ne? Und ich glaube, es gibt über 30 Folgen von Peaky Blinders, es gibt eine Staffel von Tabu. Wenn du das hintereinander anguckst, da willst du aber auch nicht irgendwie, danach bist du auch nicht fröhlich und gehst tanzen, ne?
Ja, das stimmt. Da muss man erstmal ins Bällebad, glaube ich, gehen.
Ja.
auf jeden Fall. Ja, das ist aber trotzdem, ist bei Peaky Blinders zum Beispiel, bei Tabu jetzt weniger, aber Peaky Blinders hat trotzdem innerhalb dieser Welt, in der man sich so ein bisschen auch im Dreck suhlt, gibt es trotzdem immer wieder humoristische Einlagen, finde ich, ohne dass sie jetzt Slapstick sind und ohne dass sie irgendwie Comedy gewollt sind. Also wie diese geniale Szene vor der Hochzeit von Cillian Murphy, in der er sagt, no fighting, no fighting, no fucking fighting. Und dann beendet er das, indem er den Kellner weghaut. Weißt du, damit niemand auf seiner Hochzeit sich prügelt. Und es ist einfach so gut gemacht und so glaubwürdig. Also das hat mich dann doch immer wieder so ein bisschen hochgeholt in dieser Serie auf jeden Fall.
Aber guckst du dir das an? Aber guckst du dir das an, weil du, also als, sag ich mal, als Konsument du das genial findest, oder inspiriert dich das auch für dein Spiel und für deine Rollenauswahl und das, wo du gerne hin möchtest?
Ich glaube beides. Und ich glaube, beides hat sich immer gegenseitig befeuert. Also da mich diese düsteren Charaktere oder die, um es simpel zu sagen, Bösewichte jetzt auf moralischer Seite schon immer eher interessiert haben, inspirieren die mich dann auch, die mehr spielen zu wollen. Natürlich, glaube ich. Ich glaube, das befeuert sich gegenseitig. Aber egal, gut, dem Cillian Murphy guckst du gerne zu. Ist auch toll, wenn so ein Darsteller halt so viel gesehen wird, dass der gar nicht so wahnsinnig viel machen muss, sondern du hast genug Zeit, dem einfach bei seinen Gedanken zusehen zu dürfen. Was ich bei ihm wahnsinnig finde. Ich finde, er hat so Augen wie so ein... bei Tom Schilling habe ich das zum Beispiel, dass ich dem sehr gerne zugucke. Da sehe ich einfach jeden kleinen Gedanken, ohne dass er versucht, mir irgendwas zu zeigen, finde ich.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch die hohe Kunst, ne? Also, dass man nicht immer unbedingt was sagt, sondern das ist ja dann das Spiel und die Herausforderung. Aber ich bewundere das auch, wenn man so viel Ausdruck und Kraft besitzt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Nicole Kidman bewundernswert finde, weil die hat sich ja leider Gottes ihr Gesicht ein bisschen zusammenschnibbeln lassen. Aber wenn du sie siehst in Filmen oder in Serien, hat die immer noch einen so unfassbaren Ausdruck. Ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegt, aber auf jeden Fall spürst du, was in ihr vorgeht.
Ja. Und das ich weiß auch nicht, wie sie das macht. Also ich finde, es gab ja schon so einige Schauspieler und auch Schauspielerinnen, die sich so durch so ein bisschen Plastic Surgery, stark verändert haben und dann irgendwie was verloren haben an Tiefe, sage ich jetzt mal. Aber bei Nicole Kidman vermisse ich das auch nicht. Also ich fand sie sogar toll in Aquaman, hat sie, glaube ich, die Mutter gespielt. Ja. Oder so. Sogar da fand ich sie großartig. Das hätte ich nicht gedacht.
In diesem bunten Regenbogenfilm.
Verrückten Ding da. Ja, ja.
Obwohl ich finde, im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, war es genau die richtige Herangehensweise, Aquaman so zu inszenieren. Weil so bunt, also ich meine, du hättest natürlich auch düster machen können, ne? Also die Unterwasserwelt und sowas, aber irgendwie hatte das was. Also ich finde,
dass man die Unterwasserwelt nicht als das große, dunkle, böse, Unbekannte erzählt hat, sondern als eine Welt, die wir noch gar nicht richtig erforscht haben und die noch so viel Schönes zu bieten hat, fand ich eine gute Entscheidung auch, ja.
Beruflich bist du ja Kino und Couch, also ich sage jetzt mal Kino und Serie, aber privat, was bist du da? Bist du da eher Team Kino oder eher Team Couch? Also trotz der momentanen Situation. Also ist für dich
trotz der momentanen Situation, also momentan sogar eher eigentlich, also vom Herzen noch mehr Kino, weil es mehr Unterstützung braucht gerade. Ich mache mir tatsächlich wahnsinnig viel Sorgen um das Kino und habe Angst, dass sich alle zu Hause jetzt einen Beamer gekauft haben und sich daran gewöhnen, nur noch zu bingen. Aber ich mag das Kino, die Magie, dass also immer noch die kindlichen Gefühle hervorgerufen werden und dass dieser besondere Ort ist, an dem du das alles teilst mit völlig Fremden in diesem Moment. Und der Ort für nichts anderes da ist. Für mich in dem, also ich hatte zum Beispiel auch in meiner Jugend oder so nie Dates im Kino, wo ich geknutscht hätte oder so. Das war für mich der Ort und da wird jetzt nicht geredet und hör auf so laut zu schmatzen und zu kauen. Ich will diesen Film sehen und das alles so eingerahmt spüren wie möglich. Deswegen finde ich, das Kino ist bei mir schon immer favorisiert auf jeden Fall.
Gibt's denn da Must-Haves, also bestimmte Sachen, die du gerne machst im Kino oder die du unbedingt brauchst? Du hast gerade angesprochen, man darf nicht essen. Also das heißt, du hast nichts zu trinken, nichts zu essen dabei. Oder dich stört das nur, wenn die anderen das machen?
Ja, genau, so einer bin ich. Ich habe ja sowieso so ein kleines Problem mit Essgeräuschen anderer Menschen. Meine kriege ich immer nicht so mit. Ich soll so schmatzen oder Besteck an die Zähne nehmen. Das macht mich mal völlig fertig. Ich weiß nicht, ich habe so leichte Misophonie, nennt man das. Aber ich kaufe mir immer Popcorn. Und es ist immer leer, bevor der Film, wenn der Film anfängt.
Das ist aber bei mir auch so.
Ich esse es immer in der Werbung auch wie ein Schwein.
Ja, wirklich. So also dieses mein Stopfen, ne?
Ja, richtig toll. Mit beiden Händen eigentlich.
Nee, das ist immer so unangenehm, weil ich nehme mir immer vor, nur ein bisschen zu nehmen. Und dann merke ich, oh, schmeckt mir gut. Dann nehme ich so eine Hand vor und dann merke ich, wie mir das an der Seite runterfällt. Und ich habe ja auch noch einen Bart. Und wenn ich aus dem Kino rauskomme, dann hängt da.
Das ist ja richtig asozial.
Ich sehe richtig asozial aus, wenn ich aus dem Kino rauskomme.
Ja, mein Sitz auch. Und am Arsch habe ich überall Popcorn kleben danach.
Ein bisschen was für zu Hause mitgenommen, ne?
Für später, natürlich. Bist du süß oder salzig?
Ich bin Mix.
Das habe ich jetzt auch gerade erst für mich entdeckt. Das Mix ist tatsächlich nicht schlecht. Aber es muss dann auch so durchgerührt sein. Es gibt so, ich habe also einen Kumpel, der macht unten das Süße und oben das Salzige. Das ist so, als würde er sich, er sagt, erst bestrafe ich mich mit dem verkackten salzigen Popcorn und dann belohne ich mich. Ich sage, das musst du doch nicht tun.
Musst du doch nicht, Junge.
Hab doch einfach direkt Spaß.
Genau. Gut. Also wenn er das braucht, ich weiß ja nicht, wie er sonst so sein,
das ist sein Leben Fasten, lebt. Um dann aber den Zwieback zu mögen.
Also, ja, das genau.
Verstehe ich nicht.
Macht keinen Sinn. Sag mal, aber wenn du, und ich sehe das ja genauso wie du, ich habe auch Angst um die Kinos. Es muss Kinos immer geben und es wird auch Kinos immer geben, davon bin ich fest überzeugt. Aber wenn du jetzt zu Hause guckst, ne, also guckst du zu Hause und wie guckst du? Also Laptop oder hast du einen Beamer?
Nee, ich bin einer von denen. Deswegen sage ich, habe ich ja die Sorge. Ah. Ich habe mir einen Beamer geholt für die Pandemie und das hat sich sehr gelohnt. Und ich habe einfach eine weiße Wand, da strahle ich das rauf und schaue das in dicken, fetten Sesseln. Und das brauche ich schon. Also auf so einem kleinen Laptop oder manchmal gucke ich auch auf dem Handy und dann schäme ich mich immer ganz doll, wenn ich irgendwie in der Bahn unterwegs bin oder auf dem iPad auch. Eigentlich ist es mir schon fast immer unangenehm, dabei beobachtet zu werden, wenn ich das...
Warum? Warum gehst du immer so mit oder flippst du immer so aus oder wie?
Also nee, weil ich denke, es ist doch so eine Schande, dass ich diese schönen Filme, also wir hatten zum Beispiel bei den Barbaren, da hat Netflix irgendwann gesagt, ja, aber wir müssen das alles ein bisschen heller machen, weil die Leute gucken das auch viel auf dem Handy. Und der Kameramann hat fast geweint. Und das verstehe ich auch. Weißt du, dass das einfach, also, dass das so runtergeschrumpft ist, sozusagen. Also wie die Größe des Bildschirms schrumpft dann aber auch die Besonderheit von Filmen und von solchen Produktionen, finde ich so ein bisschen.
Total. Also ich gebe Filme, die musst du groß sehen.
Unehrlich. Ja, finde ich mich so ein bisschen unehrlich, wenn ich da auf meinem kleinen Handy da irgendwie so eine Produktion, wo Leute sich den Arsch aufgerissen haben. Und ich weiß ja, was alles dahinter steckt oder stecken kann. Und dann gucke ich das auf diesem kleinen Gameboy großen Ding. Das ist doch auch irgendwie.
Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, David, du könntest Folgendes machen und da würden die Leute ausflippen. Du kannst ja deinen Beamer und eine Leinwand mit in die Bahn nehmen, wenn du mit der Bahn fährst. Und ich sag dir eins, also in der Phase, in der wir uns gerade gesellschaftlich befinden, freuen die sich, glaube ich, alle.
Freuen die Leute sich vielleicht doch wieder, ne?
Genau. Und stell dir vor, du zeigst ja noch einen Film von dir und spielst den vor der Leinwand nach.
Ja, das wäre sehr viel. Aber genau. Was das Gemeine daran wäre, in der Bahn dürfte dann keiner Popcorn essen.
Nö, das
wäre schon, das ist fies, oder?
Alter, das gibt's ja leider auch noch gar nicht in der Bahn, stimmt. Es gibt da so essensmäßig,
Das mit dem zu spät kommen ist gar nicht das Problem, dass sie keinen Popcorn haben.
Genau.
Da liegt der Hund begraben. Siehste, bei der Deutschen Bahn.
Das ist, also liebe Deutsche Bahn, solltet ihr diesen Podcast mithören. David und ich haben eine Idee.
Leserbrief ist raus.
Ja, genau. Wir machen Popcorn und wir machen so private Vorstellungen. Ich moderiere das immer so an, als wenn es eine Premiere ist, David, und du spielst dann und ich gucke mir das dann an.
Natürlich.
Und danach gibt es eine Umfrage, je nach Länge der Bahnfahrt und Länge des Films. Ja, oder Länge der Serie.
Die ist dann in dem DB-Heft schon drin, die kann man dann ankreuzen einfach.
Siehste. Aber dann, guck mal, dann können wir direkt mal rübergehen, weil du eben auch schon Barbaren angesprochen hast, ne? Erstmal herzlichen Glückwunsch, weil die zweite Staffel ist ja, soweit ich weiß, bestätigt. Also
richtig.
Und
richtig.
Ich sag dir es auch jetzt ganz ganz ehrlich, ich habe die erste Staffel auch echt gerne geguckt. wirklich richtig gerne.
Tatsächlich?
Ja, und ach, schön. Ich finde, du hast eben was ganz Spannendes gesagt. Also ich wusste nicht, was mich da erwartet. Ich finde ja auch, dass Netflix einen großen Output hat. Nicht alles finde ich gut, was da kommt, ne? Also seriell und auch filmisch. Aber das fand ich richtig toll. Und vor allen Dingen, ich habe mich, das ist kein Geschleim, ich habe mich richtig gefreut, dass du da drin bist. Ich fand es total geil, weil ich finde, du gehörst am größeren Publikum präsentiert. Und Barbaren ist ja eine internationale Geschichte. Aber,
ja, völliger Wahnsinn, ja.
Ja, aber wie geil. Aber wie ist es dazu gekommen, dass du da mitspielst? Also musstest du ein Casting durchgehen? Wer hat dich angerufen? Erzähl mal. Wer hat gesagt, du sollst Volkwin sein?
Ich soll Volkwin sein. Also es war sogar, glaube ich, mal Debatte, welche von beiden Rollen ich spiele, ob ich Arminius oder Volkwin spielen sollte.
Ah, okay.
Das war aber nach drei Sätzen der jeweiligen Rolle war mir schon klar, dass wenn nur Volkwin in Frage kommt. Und ich hatte ein direktes Angebot für Volkwin tatsächlich, weil die Autoren hatten mich vorgeschlagen und eigentlich haben wir uns dann nur noch mal getroffen, um miteinander darüber zu sprechen. Und dann dachte ich, ja gut, und da alle sagten mir, ich habe die Rolle jetzt. Und es war während der Berlinale, war ich völlig aus dem Häuschen.
Also die Autoren sind Andreas und Heckmann und wer ist da noch dabei?
Nee, das war Jan-Martin Schaaf und
Arne Nölting.
Die kannte ich schon so ein bisschen von Weinberg damals.
Ja.
Das war auch so eine deutsche Serie, die wir gemacht haben, so ein bisschen Twin Peaks-mäßig, aber anderes Thema. Und die hatten mich da irgendwie im Kopf beim Schreiben scheinbar. Und haben mich dann da auch, glaube ich, mit vorgeschlagen und die Produzenten mochten mich und die Regisseure mochten mich und da war irgendwie alles klar. Da haben wir nur noch mal haben wir uns zum Lesen getroffen und dann war das irgendwie klar. Und ich dachte, ich hätte die Rolle und irgendwann habe ich so einen ganz beschämten und Iris Baumüller, die Casterin natürlich, also die kannte mich ja auch, die hatte einen ganz riesigen Anteil daran. Liebe Grüße an Iris.
Liebe Grüße, Iris.
Und dann hat die mich irgendwann so leicht beschämt angerufen und gesagt, David, du hast die Rolle eigentlich schon, aber jetzt, also wir waren da ein bisschen voreilig und Netflix würde dich schon ganz gerne nochmal absegnen. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen und dachte, oh, okay, fuck, achso, nein, echt, doch, ja, scheiße. Und musste dann nochmal ein Casting machen und war so aufgeregt wie noch nie in meinem Leben zuvor, weil ich irgendwie das, was ich schon hatte, mir weggenommen war und ich hatte mich so übermütig gefühlt und es war mir so unangenehm, dass ich das dann vorher schon geglaubt habe und ich war sehr froh, dass es dann doch funktioniert hat. Also
der Druck ist natürlich auch viel größer, wenn du eigentlich weißt, dass sie dich wollen, aber du jetzt beweisen musst, dass du die richtige Wahl bist. Ich kann das total verstehen.
Ja, genau. Jetzt muss ich auch für alle anderen vor Netflix, dem großen unbekannten Netflix zu der Zeit noch, musste ich dann jetzt beweisen, dass die auch alle recht, also ich durfte auch niemanden enttäuschen. Weißt du, so das Gefühl hatte ich. Und das war eine spezielle Situation. Dazu bin ich einfach noch unendlich krank geworden, hatte eine Mandelentzündung an dem Tag, als ich das Casting machen musste. Ja. Also es lief nicht für mich, aber es hat irgendwie geklappt. Ich habe dann Aspirin-Komplex mir reingepfiffen, dass ich, wie so ein aufgeschreckter Windhund habe ich mich gefühlt danach. Und es hat aber irgendwie funktioniert.
Ja, zum Glück. Man sieht dich öfter oberkörperfrei in Barbaren.
Ja.
Hast du dich da jetzt speziell darauf vorbereitet? Also hast du gesagt, wenn ich so eine Rolle spiele, dann gehe ich da auch voll physisch rein. Also nicht nur in der Vorbereitung, was Texte angeht und wie du ihn darstellst, sondern auch physisch?
Ja, also ich habe versucht, mich zu verändern. Ich glaube, so trainiert war ich in einem Film noch nie. Und das macht überhaupt
Aber was Spaß. Bedeutet das? Nee, aber was bedeutet das? Also hast du Diät gemacht und jeden Tag 5 Stunden?
Ja. Also ich hatte das Problem, weil ich hatte nicht so viel Zeit wie die anderen, weil ich hatte vorher eine andere Produktion, in der ich gedreht habe. Das war unsere wunderbaren Jahre. Und da habe ich schon so ein paar böse Blicke bekommen von der Kostümbildnerin, da meine Sachen so am Oberkörper immer so ein bisschen enger wurden. An den Armen und an den Schultern. Und dann musste ich halt aufhören, da zu trainieren. Und hatte dann eigentlich nur noch 3-4 Wochen Zeit, um diese Veränderung vorzunehmen. Also so weit, wie es dann ging in der Zeit. Und dann habe ich wirklich, da bin ich in diese Fitnessläden gerannt. Das sieht ja wirklich alles aus, als würdest du dir da das böseste Zeug der Welt reinziehen. Und habe mir dann so Eiweißshakes geholt, ohne Zucker und mit so wenig Kalorien wie möglich. Dann habe ich nur noch die getrunken und dann abends noch Quark gefressen und morgens dann Kohlenhydrate nur und hatte eigentlich auch echt viel Hunger, hatte ich das Gefühl.
Ist ja also als Barbar gar nicht so schlecht.
War nicht so schlecht, nee, war nicht so schlecht. Aber das war tatsächlich, also da habe ich dann doll reingehauen, auf jeden Fall am Anfang. Das dann zusammen kombiniert mit den Reitproben, den Kampfproben, den Leseproben und dem Umschreiben und so, war dann schon viel in diesen 4 Wochen. Dann, als der Dreh dann losging, hatte ich die ersten Tage, war es dann für mich erstmal entspannt irgendwie.
Aber ist das denn auch so bei solchen langen und großen Produktionen, dass man so als Team auch total zusammenwächst, also in einer ganz anderen Art als am Filmset? Oder ist das eigentlich immer gleich?
Nein. Das ist also mit Laurenz und Jeanne, da sind wir wirklich sehr zusammengewachsen. Also ich meine, man hat diese ganze Vorbereitung zusammen. Zusätzlich ist man ja auch nicht irgendwie zu Hause und geht immer wieder in sein eigenes Nest, sondern man ist, alle sind zusammen in einem großen Gebäudekomplex, also in so Apartments, halb Hotelmäßig haben wir da gewohnt in Budapest. Und da ist man ja nur miteinander und nur mit diesem Projekt beschäftigt. Also ich weiß nicht, ich kann, glaube ich, die Minuten an der Hand abzählen, wie viel wir über andere Dinge gesprochen haben, die nichts mit dem Projekt oder mit einem Drehtag oder mit einer Situation zu tun hatten, die auch wiederum was damit zu tun hat. Also man taucht da komplett ein in diese Geschichte, auch durch das Miteinander und bestärkt sich da ziemlich.
Eine schöne Sache an diesem Projekt ist ja auch, das ist, du hast sie eben gerade angesprochen, Jeanne, eine als Tusnelda, den Namen finde ich immer so sensationell, also eine sehr starke, taffe weibliche Hauptfigur. Und Spannende ist ja auch, dass eine Frau Regie beim Großteil der Folgen geführt hat. Ne?
Genau.
Das ist ja leider Gottes, muss man dazu sagen, ja immer noch nicht die Norm, was ja absurd ist, aber vor allen Dingen bei einem solchen Projekt finde ich es noch viel cooler, dass
und
eine
noch
Frau
viel mutiger,
und
ja,
noch
ja.
viel mutiger, dass eine Frau eingesetzt wurde. Wie war das also für euch am Set oder wie war das auch für dich? Also das klingt jetzt so, als wenn das so ein Novum oder was ganz Besonderes ist. Es ist insofern was Besonderes, dass eine Frau endlich mal eingesetzt wurde, aber es ist ja eigentlich hat sie ja genauso
es ist was
Power,
Besonderes,
ne?
Dass es in diesem Genre stattfindet.
Genau.
Das stimmt, weil das ist natürlich, da geht es um Kämpfen und es heißt die Barbaren. Das ist dann in den meisten Ohren der Leute, glaube ich, erstmal männlich behaftet alles. Und deswegen, also finde ich ganz mutig, da wir sowieso allzu viel ist über die Germanen da historisch gar nicht überliefert. Und deswegen finde ich es toll, dass man sagt, hey, wir können da auch ein bisschen kreativ sein und wir erzählen ein neues Narrativ. Und zwar, dass eine Frau einen großen Anteil daran hatte, einen großen Teil des römischen Heers zu besiegen. Das finde ich, dass die also politisch und viel, viel, viel Macht und viel Einfluss hatte. Das finde ich ein gutes Narrativ. Und dafür finde ich auch wiederum gut, dann eine Frau zu nehmen. Und es hat uns keinen Tag gestört, dass eine Frau das gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Also es war, weil Barbara ist auch so tough, die ist so tough gewesen.
Barbara
also,
Eder, ne?
Barbara Eder ist, genau, Barbara Eder, liebste Grüße. Ich habe die Frau sehr, sehr lieb gewonnen. Eine wahnsinnig mutige Wienerin, die sich also jetzt nicht mutig für eine Frau, sondern einfach mutig für egal wen, weil die hat sich gegen Drehbuchentscheidungen gestellt und die stand immer ein für ihre Sache und hat auch vieles durchgesetzt und sollte mit den meisten Dingen auch recht behalten. Und die hatte ein Bild vor Augen, die hat das ganze Kostüm, die hat den Look mitbestimmt, also das Make-up mitbestimmt, also wie die ganze Serie aussieht, ist neben dem Kameramann Christian Stangassinger, der ein Wahnsinn ist, ist es auch zu einem riesigen Teil, hat sie das mitverantwortet und hat den Look und den Tonus dieser Serie angegeben.
Gibt's denn da schon Gedankenspiele, die du mit uns teilen kannst für die zweite Staffel?
Ich weiß tatsächlich noch gar nichts. Ich weiß nur, dass es eine gibt. Ich hätte viele Wünsche, aber ich weiß tatsächlich noch nicht mal annähernd, in welche Richtung. Ich weiß noch nicht mal, ob wir jetzt direkt weiter erzählen, ob wir einen Zeitsprung machen, ob wir 10 Jahre später, ich habe keine Ahnung.
Aber weißt du denn, wann ihr, also meistens ist es ja so, vor allen Dingen bei deinem Terminkalender, dass man dann anfängt, Termine zu blocken. Bist du schon geblockt für einen bestimmten Zeitraum oder ist das alles
ja,
noch...
Ja, wir drehen nächstes Jahr. Wir werden nächstes Jahr in der zweiten Hälfte des Jahres irgendwann drehen. Das weiß ich. Das ist also so angedacht. Man weiß nie, ob das nicht wieder nach hinten verschoben wird durch eventuelle neue Infektionsschutzmaßnahmen oder weil die Bücher noch nicht fertig sind. Da gibt es natürlich immer viele Sachen, die da mit reinreden dürfen.
Aber da hast du auf jeden Fall auch Bock, inhaltlich da ein bisschen was mitzuteilen? Also aus der Erfahrung?
Also ich würde gerne, was meinst du, da, ob ich jetzt inhaltlich was erzählen würde? Ich kann ja noch gar nichts. Ich weiß wirklich
nicht.
Aber
dass du Ideen hast, wie es weitergehen könnte. Also dass, wenn ihr rangeht an die Bücher oder wenn entwickelt wird, wie es weitergehen sollte, dass du mal mit den Showrunnern sprichst und sagst, so, hör mal zu, warum macht ihr das nicht mit Folkwin oder in welche Richtung? Oder
ja, ich hätte den gerne als so ein bisschen noch klarere Figur, weil der hat jetzt viel abgedeckt natürlich. Das ist auch in Ordnung so. Du hast ihn jetzt kennengelernt, der war Love Interest, der war aber auch Comic Relief und hat ab und zu Humor reingebracht. Dann war er wiederum das Sinnbild des Opfers, was man bringen muss irgendwie für die Allgemeinheit. Und hat auch einfach viel auf den Sack bekommen, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich hätte gerne sowas Klares. Vielleicht einfach mal in einem Wort oder einfach mal so ein Antagonist, finde ich zum Beispiel. Da ist der Bösewicht wieder, der Wunsch des Bösewichts.
Aber würdest du gerne einen Bösewicht spielen? Also würdest du gerne das Folkwin ein Bösewicht spielen?
Ich könnte es mir durchaus interessant vorstellen, Folkwin jetzt zu einem Antagonisten zu machen. Aber ich habe keine Ahnung, was geplant ist. Deswegen da will ich die Wünsche nicht zu groß äußern, weil dann ist könnte die Enttäuschung größer werden.
Aber man darf Wünsche immer äußern, schickt sie ins Universum und es bleibt auf jeden Fall immer was hängen und kommt zurück.
Na, ich versuche da jemanden anzurufen und die zu belabern.
Ja, siehst du. Aber sag mal, weil du es eben auch angesprochen hast, der Look ist ja auch wirklich spannend bei Barbaren. Wie lange hat das denn gedauert, bis du Folkwin Wolfsspeer geworden bist oder bist du in der Drehzeit nie aus deinem Kostüm und aus der Maske rausgekommen, um das zu atmen?
Wir haben unzählige Maskentests gehabt, tatsächlich. Also, das hat ewig gedauert, bis wir eine Frisur gefunden haben, mit der ich auch zufrieden war. Ich war da richtig anstrengend für die Ladies in der Maske, die auch einen großen Job gemacht haben. Aber ich wollte immer die Seiten so abrasiert haben. Aber das durfte ich nicht, weil das ist, historisch gab es noch keine Rasierapparate oder keine Rasierklingen, hatten sie noch nicht. Die haben sich die Haare mit so Messern geschnitten, einfach nur. Deswegen musste ich mir die so ein bisschen ranklatschen. Und wir haben versucht, auch mit natürlichen Stoffen zu arbeiten, ganz viel. Also, es gibt diese eine Sexszene, als wir da in dieser Färberhütte waren und da beschmieren wir uns auch ja so ein bisschen mit Farbe und das waren alles so echte Farbpigmente, die man damals auch schon hatte und benutzt hat. Also wir waren echt in vielerlei Hinsicht sehr historisch ganz gut unterwegs. Aber es hat jeden Tag schon eine Stunde gedauert. Also ich musste ja schmutzig gemacht werden jeden Tag und meine Fingernägel, das hat irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, die überhaupt zu schrubben. Und wenn du abends im Restaurant saßt, wurdest du angeguckt. Das waren immer so zwei Welten, irgendwie das Gesicht und diese dreckigen Hände, die man hatte, auch mit Alkoholfarbe. Das kriegt man da mit Wasser gar nicht richtig abgewaschen.
Also sahst du schon aus wie ein Barbar in den Restaurants?
Ich sah aus wie sonst was, auf jeden Fall. Also ich war jeden Tag, wenn ich in der Badewanne war, konnte man nichts mehr sehen. Weil das war einfach voller Schlamm und es war einfach eine braune Soße jeden Tag, jeden Abend in der Badewanne.
Aber das ist doch, also jetzt mal ganz im Ernst, deswegen bist du doch auch Schauspieler geworden, um genau auch sowas leben zu können und machen zu können.
Ich liebe es. Ich habe es geliebt, auf jeden Fall. Das ist wie damals, wenn meine Mutter gesagt hat, ohne Grasflecken brauchst du mir gar nicht nach Hause zu kommen.
Ach, wie cool.
Und ich durfte immer wild sein und das fand ich, also in dem Zusammenhang war das natürlich, dass mein inneres Kind hat Purzelbaum und Salto geschlagen. So.
Was magst du noch an der Schauspielerei? Was gefällt dir an deinem Job?
Ich kann so viel mehr Menschen verstehen, die ich sonst einfach nur verurteilt hätte. Es gibt so viele Perspektiven, die ich einnehmen kann aufgrund dessen, die ich sonst niemals einnehmen würde. Also selbst wenn ich mal einen Rechten gespielt habe, für mich, also ich bin ein Hamburger, wir sind links, am 1. Mai gehe ich gerne auch mal einen Stein schmeißen, so ungefähr, so gefühlt, also symbolisch. Und
sehr schön aufgefangen.
Und ich hätte zum Beispiel rechte Menschen oder Menschen mit rechter Gesinnung, die wären einfach für mich dumme Arschlöcher gewesen, um es so hart zu sagen. Aber jetzt habe ich mal einen gespielt und denke, dahinter ist auch ein Mensch und keiner ist als Monster auf die Welt gekommen. Und ich glaube, so kann man viel besser den Zugang zu Leuten finden, wenn man schafft, die Perspektive einzunehmen. Jetzt mal abgesehen von rechts oder links, aber
also das heißt, in Menschen reinzuschlüpfen und versuchen, deren Ideologie und deren Gedankengang nachzuvollziehen. Das ist
ja, deren Gedankengänge nachzuvollziehen und aus deren Augen zu blicken. Und das hilft mir auch in privaten Auseinandersetzungen, wenn man der anderen Person die Chance gibt, irgendwie ihre Perspektive zu äußern. Und das hat mir schon sehr viel erspart jetzt und hat für sehr viel Verständnis gesorgt und für sehr viel mehr Harmonie auf lange Distanz, sage ich jetzt mal.
Ja, und merkst ja, du aber, dass da dein Wunsch nach noch mehr Herausforderung, du hast es ja eben gerade auch erzählt, du würdest gerne mal einen Antagonisten spielen.
Ja.
Merkst du, dass dein Wunsch nach den Extremen noch größer wird? Findest du dich als Person viel mehr?
Ja, die Extreme, alles, was von mir weiter weg ist, finde ich natürlich spannender, neuer und aufreizender. Also wenn du jetzt einen Urlaubswunsch hättest und du sagst, komm, wollen wir nach Österreich oder wollen wir mal nach Sri Lanka oder nach Madagaskar in den Dschungel, dann nehmen wir natürlich eher das, was weiter weg ist, aufregender, neuer und aufreizender. Und so ist das bei mir bei Charakteren häufig auch. Leute, die weiter von mir entfernt sind. Und das finde ich ein wahnsinniges Geschenk.
Aber würde dich denn, also wir haben es vorhin über Hugh Grant auch gesagt, würde dich dann ein Rom-Com, also hast du ja auch schon gemacht, sage ich jetzt mal, nicht so, aber ist das auch etwas, was du immer noch gerne magst oder entfernst du dich da gerade davon?
Ich entferne mich, glaube ich, eher davon. Ich glaube, ich habe das zum Anfang mal ausprobiert und ich war auch bereit, immer alles auszuprobieren. Ich habe auch mal in aller Freundschaft, glaube ich, irgendwann eine Tagesrolle gehabt, ganz am Anfang, und wollte alles mal ausprobieren und auch mal die Pfefferkörner gemacht und so, weißt du?
Ja, als Hamburger Schauspieler musst du eigentlich in den Pfefferkörner mal auftauchen.
Tatsächlich. Da war großer Stolz angesagt. Aber trotzdem finde ich größere Geschichten, die jetzt, das ist schwer zu erklären. Ich finde ja, in der Rom-Com würde man mir meistens wahrscheinlich dann eher sowas wie eine Hauptrolle geben. Und ich finde, da ist die Hauptrolle. Und so wurde ich bei meiner Agentur damals genommen. Die haben mich gefragt, was möchtest du denn spielen? Und meine Antwort war, ich glaube, weniger Hauptrollen. Das ist jetzt erstmal für eine Agentur, die dich vertritt, wahrscheinlich nicht die beste Bewerbung. Und dann sollte ich das erklären. Und ich finde, dass Hauptrollen sind meistens so normal wie möglich. Und damit du dich mit denen besser identifizieren kannst. Und die sind die Personen, denen etwas passiert. Aber ich finde, interessante, extreme Charaktere in Nebenrollen, die dort meistens eher zugelassen werden, die sind das, was passiert. Die sind der aktive Part. Die sind das Happening. Und das finde ich alles immer noch viel spannender.
Weil sie mehr unterschiedliche Schichten einer Persönlichkeit aufzeigen. Also weil sie nicht einfach gestaltet sind, also weil du es ja eben gerade gesagt hast.
Ja, weil sie nicht so geradeaus, weil sie nicht so nah an mir dran sind, weil ich nicht so nah am Durchschnitt des Zuschauers bin, damit der mich besser verstehen kann und besser mitfühlen kann. Ich darf ganz weit weg von allem, was gefällig ist, sein, ganz weit weg von mir sein. Und das ist für mich das wahre Geschenk an der Geschichte, die Perspektive so oft und so weit weg wie möglich wechseln zu können.
Gibt's denn auch etwas, was dich nervt an der Schauspielerei?
Oh ja, unglaublich. Eine Sache finde ich, glaube ich, furchtbar. Und zwar, dass du so wenig Selbstbestimmung eigentlich hast. Du kannst zwar deine Rolle anlegen, wie du willst, und dann kannst du sie auch so spielen, aber du schreibst nicht die Bücher, du machst am Ende nicht den Schnitt, du legst am Ende keine Musik darunter und du machst am Ende nicht das Marketing und du, weißt du, und machst nicht die Rollengewichtung, Verteilung und so, dass du einfach am Ende dann doch immer wieder auf eine Art und Weise, man kann sich selber mit einbringen, man kann Ideen, wie könnten wir das mit der Kamera machen oder wann tauche ich erst auf oder man kann auch, sagen wir mal, dramaturgische oder Skriptanstöße geben. Aber das hat auch alles seine Grenze. Und jetzt gerade fange ich an, irgendwie mehr wie ein Filmemacher auch zu denken teilweise und nicht nur wie ein Schauspieler und merke, dass man da als Schauspieler halt sehr limitiert ist. Und man gibt da sein Herz hin und am Ende hast du im schlimmsten Fall einen absoluten Trottel, der das völlig verschneidet und dann im Mucke drunter legt, dass deine wahnsinnig ernste Szene auf einmal unfreiwillig komisch wird, wenn du Pech hast. Und da
ja, oder also du hast gerade das Marketing angesprochen. Also jetzt mal ganz im Ernst, in Deutschland sind wir die Könige und Königinnen des Untertitels für einen Filmtitel, was mich zu Weißglut treibt. Oder du guckst hier Film, ey, und du guckst
The
dir Grudge, Film,
der Fluch.
Ey, Wahnsinn.
Too long to kiss goodnight. Tödliche Weihnachten.
Ja. Es gibt ich so denk, wo einen Dreck.
Nee, oder ihr frechen kleinen.
Ja, genau, hier. Ey. Es gibt ja, einer meiner Lieblings-Bud Spencer-Filme ist, der heißt They Call Him Bulldozer, ne? Ja. Also Bulldozer ist ja, also es passt ja, ja zu, ja. Es passt ja zu Bud Spencer.
Ja, ja,
ist Bud
Spencer.
Der deutsche klar. Titel ist, sie nannten ihn Mücke. Also im Film nennen sie ihn dann Mücke, weil die darüber sprechen, aber wenn du den Film nicht kennst,
ja, ja.
Und
also, was soll das?
Nee, das kann das? Ich aber, ey, ich kann das echt total verstehen.
Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Ja. Der heißt dann Bube, Dame, König, Gras.
Ja,
dann lass es doch einfach so, wie es ist.
Genau, also, und ich glaube auch, dass keiner damit ein Problem hat. Ne?
Aber das hat bei uns, glaube ich, noch ganz andere Gründe. Und zwar habe ich eine These, warum Deutsche deutschen Film auch teilweise weniger mögen. Das habe ich ganz viel in Kommentaren in Kommentaren habe ich das gelesen und Rezensionen, dass die Leute das komisch finden, wie der Klang ist. Die hören das immer auch im Fernsehen und so, dass der Sound so komisch ist und nicht so sauber und nicht so klar. Und dann höre ich die 2 Minuten später ein englisches Wort aussprechen und höre an der Aussprache, ach so, du hast die Scheiße noch nie, die amerikanischen Filme noch nie im Original geguckt. Du guckst das alles nur synchronisiert und übersynchronisiert. Und deswegen hast du natürlich, egal ob da eine Explosion ist im Hintergrund oder nicht, hast du immer den perfekten Sound und hast dich daran gewöhnt. Und wenn da mal so ein bisschen Hintergrundgeräusche sind und mal was nicht zu verstehen ist, dann bist du aber mal richtig sauer.
Ja, genau. Das ist so. Geh mal nach
deswegen
Holland,
kann hier
Belgien,
auch keiner
überall
so gut Deutsch. Ja, die können alle perfekt Englisch. Also das
Skandinavien.
Ist, ja, ist so ein Grund für eine Bildungslücke. Guck mal, jetzt sitze ich hier gerade im Studio, jetzt kriege ich Ärger hier gleich.
Nein, aber, nein, ich meine, also es ist ja schon eine hohe Kunst, gut zu synchronisieren. Aber
ja,
es geht natürlich, es geht von der Atmosphäre ja logischerweise etwas verloren, ja. Weil du synchronisierst ja nicht schlecht, sondern du synchronisierst ja so gut du kannst, um dem Film oder der Serie die Größe auch zu geben.
Ja, ich habe zum Beispiel mal Charlie's Angels habe ich mal so eine kleine Rolle übernommen in diesem hier dieses
Remake.
Hollywood Remake.
Genau.
Charlie's
haben sie
Angels.
Auch in Hamburg gedreht?
Da haben sie auch in Hamburg gedreht. Ich glaube, ich war einer der ersten Hamburger in der Elbphilharmonie. Ich glaube, da bin ich stolz drauf. Wahnsinnig imposantes Gebäude. Und dann sollte ich mich sehr, ich habe da auf Englisch gespielt und sollte mich dann aber auf Deutsch synchronisieren. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die wollte, dass ich dann so rede. Und die ganze Zeit, ich sag, jetzt hör doch mal auf, also warum denn? Ich habe doch gar nicht so gespielt, ich sehe doch, ich weiß doch, was ich da gespielt habe. Und dann sagt sie, ja, nee, aber das muss man so machen. Ich sag, nee, ich will das jetzt, nee, ich will hier nicht meine eigene Rolle kaputt machen.
Ja, vor allen Dingen, du kannst ja dich nicht anders synchronisieren, als du sprichst. Das ist
ja
völlig
genau.
Absurd.
Das wollte sie, aber sie wollte, aber dass ich das dann mehr so gedrückt mache und so, weißt du? Und so, es war furchtbar. Und dann habe ich sie überredet gekriegt und durfte das dann natürlich sprechen. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt hör dir das doch mal an. das funktioniert nicht. Und das liegt nicht an dir, das liegt daran, dass alle anderen Synchronsprecher vorher schon da waren. Und die haben alles so geredet, Mann. Und dann, also, und daneben stink ich dann halt so ab, weil ich dann so unenergetisch wirke, dass es nicht mehr ging. Und dann habe ich meinen Onkel angerufen, der ist nun ja älter als ich und der ist Synchronsprecher und hat witzigerweise eine ähnliche Stimme wie ich. Und der ist dann nach Berlin gekommen und hat dann für mich übersynchronisiert. Also die Familie hat sein Gesicht, mein Gesicht gesehen und seine Stimme gehört.
Aber was für ein also Quatsch, ne?
Ja, völlig bescheuert. Aber ich bin einfach synchron, ey. Das krieg ich nicht mehr auf die Kette, ey. Das,
aber fällt es dir denn zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, fällt es dir leichter, auf Deutsch zu spielen als auf Englisch? Oder gibt es für dich keinen Unterschied? Oder ist das gerade eine schöne Herausforderung, das in einer anderen Sprache zu machen?
Also Deutsch ist so meine Muttersprache, mit der ich mich viel auseinandersetze, auch weil ich Texte schreibe für eine ein oder andere Band. Also ich bin schon sehr vertraut mit dieser Sprache, würde ich sagen. Aber Englisch ist einfach unfair. Englisch ist emotional einfach unfair. Das ist, die ist so viel direkter, so viel gerader, die trifft, also besonders im emotionalen Kontext, so viel mehr auf die 12. Auch beim Texteschreiben. Wenn ich Sachen 1:1 übersetzen würde, die ich in genialen englischen Songwriting höre, dann wäre das bei uns völlig cheesy, billig und schlecht. Aber das ist einfach, also ich habe dann mein Deutsch ist auch sehr viel besser als mein Englisch noch, aber habe vor ein paar Jahren angefangen, so englische Castings zu machen, mich dann selber aufzunehmen und muss sagen, dass je mehr ich das mache, dass diese Sprache wahnsinnig dabei hilft, schneller an Emotionen zu kommen. Irgendwie ist die emotional einfach direkter und funktioniert sehr gut. Also das muss ich schon sagen, dass Englisch sich da...
Der Deutsch ist ganz viel umschreiben, ne?
Ja, genau. Also, genau, und du bist einfach da direkt und geradeaus und ehrlich und aus dem Herzen. Geht viel besser. Geht viel besser. Trotzdem bin ich kein Freund von Anglizismen.
Ja, die rutschen natürlich immer so rein, da muss man aufpassen. Ja, ja. Ich meine, auf der anderen Seite gibt es genügend Zeitgeist. Zeitgeist in Amerika. Kindergarten.
Ja. Und Gesundheit, sagen sie ja, auch.
Gesundheit.
Aber ich habe nur dieses Ding, dass ich das Gefühl habe, dass, weil das eine Sprache ist, die nicht deine ist, und deswegen, weil die weiter weg ist von dir, so emotional, dann auf eine Art und Weise, dass es dir viel leichter fällt zu sagen sorry, als es tut mir leid.
Ja.
Und dass es dadurch so eine Entschuldigung total an Wert verliert. Oder I love you oder love you ist alles so schnell gesagt, aber so ein ich liebe dich ist was ganz anderes. Und deswegen bin ich so im Umgangssprachlichen oder wenn es zum Beispiel zwischenmenschlich wird, bin ich kein Riesenfan von Anglizismen.
Ich kann das verstehen. Ich habe auch eine Tätigkeit als Moderator beim öffentlich-rechtlichen Sender namens ZDF. Und da gab es eine Sendung, die wir gemacht haben, kam aus Belgien. Und die hieß im Original Sorry for that. Ne? Also ich entschuldige mich dafür. Und dann ging es wieder 180 Mal hin und her. Ich hatte davor auch schon mal eine Sendung, die hieß I Can Do That, wo drüber diskutiert wurde, versteht der deutsche Fernsehzuschauer, was I can do that heißt. I can do that, ne, ich kann das. I can do that klingt einfach cooler. Und dann werden da immer so peinliche Hybriden draus gemacht. Und dann hieß die Sendung Sorry für alles. Wo ich so dachte, das ist doch der größte Kack überhaupt. Versteht das keiner.
Sorry für alles.
Ja, nee, aber das ist das ist genau das Problem, ne? Dann nicht den Mut zu haben. Es tut mir sorry, genau. Ja, es tut mir sorry. Das ist total, egal. Aber da kann ich dir 180 Millionen Geschichten zu erzählen. Da sind wir dann auch wieder zurück bei der Übersetzung von englischen Titeln, ne? Also warum? Ja, ja. Warum macht man sich das Problem? Aber was, wir bleiben gleich mal bei der Sprache, weil in Barbaren musst du ja kein Latein sprechen, im Gegensatz zu deinem sehr geschätzten Kollegen, dem Laurenz.
Glücklicherweise habe ich nur eine ganz kleine Passage, in der ich Salve und... noch ein paar kleine Schimpfwörter sagen.
Aber ich sag dir jetzt mal eine Sache, und zwar teste ich jetzt mal dein Lateinwissen bei lateinischen Sprichwörtern, weil das musste ich erleiden. Mein Vater ist ja Arzt, großes Latinum, ich habe das kleine Latinum gemacht. Mein Vater hat mir ständig irgendwelche Dinger um die Ohren gejagt. Mal schauen, ob du so ein Gefühl dafür hast, was das vielleicht bedeuten könnte. Hier kommt das Erste. Prudentia potentia est.
Prudenz. Prudenzia.
Prudenzia.
Prudent, ah. Ach, ist es prude? Ist das prüde? Oh nein. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht.
Es ist auch nicht schlimm. Es heißt, ja. Es heißt, Wissen ist Macht.
Tatsächlich. Prudentia.
Prudentia ist, potentia ist, est.
Ach.
Hier, das potentia nächste könntest du aber wissen. Ja.
Okay.
Ora
ja.
Et labora.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh nein, oh nein. Oh, jetzt werde ich hier richtig vorgeführt.
Nein,
also,
das hat nichts mit Vorführen. Das hat nichts. Biete und arbeite. Aber jetzt kommt eins aus den Asterix und Obelix Heften. Alia jacta est.
Oh nein, ich bin so schlecht.
Du bist überhaupt nicht schlecht.
Ich habe nur noch errare humanum est am Start.
Irren ist menschlich. Ja, alia jacta est heißt, die Würfel sind gefallen.
Ja. Die Würfel sind ja.
Oh, und weißt du, mein Vater.
Oh nein, immer, für den schäme ich mich. Den Aster, da schäme ich mich.
Ja, aber jetzt hast du ihn halt drauf. Mein Vater hat immer früher, das hat mich zu Weißglut gebracht. Er hat immer irgendwie Quod licet Jovi, non licet Bovi zu mir gesagt. Und ich hab's immer nicht, das soll heißt irgendwie, was den, ich hab keine Ahnung, was den Stier ziert. Das hat mich so genervt.
Das hat der Esel nicht genascht.
Ja, oder so. Genau. David, ich würde gern, es gibt so eine Rubrik, die wir haben, die nennt sich Words of Wisdom. Und da geht's so ein bisschen auch um deinen Karriereweg, der wirklich beeindruckend ist und hoffentlich noch ganz, ganz viele Jahre anhält in der Dynamik, in der du jetzt gerade dich auch befindest. Was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
Gegen drei Feinde anzukämpfen, die wir alle besonders in Zeiten von Social Media so in uns und bei uns haben. Das Vergleichen, Bewerten und Verurteilen, besonders während man etwas tut, das verbraucht so viel Kapazität deiner Konzentration, dass du niemals annähernd auch nur an 100% kommen kannst.
Wow. Okay, also das heißt, das ist etwas, was du total geschaltet kriegst?
Nein, ganz und gar nicht. Okay. Das ist immer wieder aufs Neue. Es ist ein Kampf. Manchmal geht es sehr gut, manchmal geht es überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man den Feind kennt und benennt, um zu wissen, gegen was man da kämpft.
Aber das heißt, du bist auch jemand, der dann guckt und denkt so, oh, warum habe ich die Rolle nicht gekriegt, sondern er? Also davon ist ja keiner frei.
Sowas missgönnerisch habe ich nicht. Ja, manchmal denkt man, fuck, hätte ich schon gerne gehabt. Aber ich glaube, während man Dinge tut, also manchmal spiele ich eine Szene und dann denke ich, oh Gott, und das Gegenüber ist so grandios, dass ich denke, oh Gott, was mache ich denn hier? Warum übe ich diesen Beruf aus? Ich sollte jetzt irgendwo, weiß ich nicht, Straße kehren gerade oder so. Also ich, weißt du, und ich glaube, wenn man da sich zu doll reinfallen lässt und dem zu viel Raum gibt, also sich erstmal zu vergleichen mit der anderen Person in dem Moment, wo man Kunst macht, das hält einen so viel auf. Also wenn ich einen Text schreibe und dann höre ich einen Song von einem großen Dichter und denke, oh Gott, da werde ich niemals rankommen, und mit dieser Einstellung und mit diesem Grundgefühl, was dann irgendwie echt immer schwerer wird in der Brust, bringt man irgendwann gar nichts mehr zustande. Ich glaube, das, ja.
Hattest du das schon oft? Oder bei wem hattest du das?
Das habe ich immer mal wieder. Also immer mal wieder bei irgendwelchen kleinen Momenten. Ich war gestern im Studio und habe Musik aufgenommen und habe dann gedacht, oh nee, also nee, weißt du, und habe mich dann irgendwie verglichen mit amerikanischen Musikern, die ich vom Sound gehört habe oder mit Bekannten von mir oder so, und dann ist es, und das muss man immer wieder bewusst abschütteln, habe ich das Gefühl.
Ist das denn deine zweite Leidenschaft neben der Schauspielerei, dass du da musiktechnisch noch mehr machen möchtest?
So ein bisschen, ja. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, mal so eine kleine EP aus 6 Songs zu machen. Ich weiß noch nicht, wie die heißt. Ich spiele an meinem Schuh rum. Die heißt, entweder heißt die Gruppenzwang.
Wieso?
Oder ich weiß es noch nicht. Weil mit Gruppenzwang hat doch alles angefangen. Mit Gruppenzwang hat doch alles angefangen.
Aber das heißt, du machst es auf Deutsch?
Ich mache es auf Deutsch, genau. Deswegen merke ich ja, sage ich ja auch, dass Englisch manchmal unfair ist beim Schreiben. Das ist meine Leidenschaft und ich schreibe jetzt selber. Also ich bin fest davon überzeugt und möchte irgendwann mal wirklich Filmemacher werden. Und zwar das Große und Ganze mitbestimmen. Also, weil es ist mir schon häufig passiert, dass ich irgendwo war und dann dachte ich, das kann ich jetzt aber besser. Und vielleicht ist das ja völlig vermessen. Und vielleicht überschätze ich mich da total. Das kann auch echt gut sein. Aber ich will es wenigstens einmal ausprobiert haben, um dann komplett an mir selber gescheitert zu sein. Auf jeden Fall. Also ich schreibe gerade etwas mit zwei Autoren und habe da so eine schöne Idee. Über die kann ich tatsächlich leider noch nichts sagen. Aber Musik, das mache ich jetzt nebenbei, ist eine Leidenschaft, aber von der verspreche ich mir jetzt nichts. Das ist dann immer noch sowas wie mein
kleines. Also nichts im Sinne von Erfolg, sondern einfach.
Kein monetären Erfolg, kein Money, kein Fame. Also versuche ich damit auch gar nicht. Das nimmt dem ganzen Druck raus und macht es dann irgendwie auch irgendwie schöner und zu meinem, weil sonst denkst du immer bei jeder Handlung, die du vornimmst bei der Musik, wie finden das die Leute und prüfst das in deinem Kopf gleich nach, wie das aufgenommen werden kann und wie du dir vorstellst, wie Leute sich das anhören und wie sie das finden. Aber das ist für mich und da bin ich, das gibt mir da irgendwie viel Freiheit. Aber was ich machen möchte, ist selber Filme machen, schreiben, produzieren.
Bist du da schon dabei? Auf jeden Fall.
Ja, bin ich dabei, ja. Beim Schreiben und Produzieren werde ich erst, wenn es fertig geschrieben ist.
Ja, cool. Da bin ich ja mal gespannt. Aber dann musst du Bescheid sagen, damit wir da auf jeden Fall was Schönes machen können.
Ja, spätestens auf der Premiere.
Ja, logisch. Auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichten können?
Arbeit ist die wärmste Jacke.
Von wem kommt denn der?
Von meinem absoluten Arschloch am Set, als ich mit einer Unterhose auf dem Boden lag, habe ich gesagt, gib mir doch mal irgendwas, ey, mir ist kalt. Und er sagt, Arbeit ist die wärmste Jacke.
Und das hat er ironisch gemeint oder wollte der einen beipulen?
Ja, wollte mir einen beipulen. Nee, das ist der witzige Part, auf welchen Ratschlag ich wirklich verzichten kann, ist ich glaube, meine Großmutter sagt das ganz, ganz oft und die hat immer Angst, dass ich zu rebellisch bin oder dass ich dann zu schnell den Leuten sage, was ich denke oder wenn ich was nicht gut finde, weil sie kommt aus einer Zeit, die war Kostümbildnerin und da kennt sie das noch, dass man ganz schnell abgestempelt wird als Stinkstiefel. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, so, dass Leute auch gerne mit welchen arbeiten, die einfach angenehm sind. Nur, weißt du, also das ist, glaube ich, kein unerheblicher Teil von Weiterbeschäftigung in dieser Branche. Aber dieses pass auf, dass du ja nicht aneckst und einfach gefällig sein, weißt du? Und pass auf, dass du kein Stinkstiefel bist. Das ist ein Rat, den ich mir leider, liebe Omi, wie sehr ich dich auch mag und liebe, immer weniger zu Herzen nehme, weil ich, weiß ich nicht, ich möchte schon ganz gern sagen, ich möchte schon einen Anteil daran haben und nicht einfach nur ausführend. Und
ja, aber ich finde, das ist ein Riesenunterschied, den du da gerade auch aufzeigst. Ne? Also ich finde, jemand, der anecken, hat er eine negative Vibe, aber das ist ja gar nicht so. Und ja, Stinkstiefel ist was Negatives, aber ich finde, ist tausendfach besser und das kommt ja auch mit der Zeit und das ist ja auch etwas, was man mit der Erfahrung, auch mit dem Alter mit sich trägt. Ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, dass man kundtut, was einem nicht gefällt, weil man und vor allen Dingen du und ich ja in unserem Job diejenigen sind, die sozusagen in der ersten Reihe auch stehen. Ne? Wir sind das erste Glied der Kette, was umgemäht wird, wenn es nicht funktioniert.
Ja, wir geben dem Ganzen halt ein Gesicht und werden als erstes damit verbunden, in Verbindung gebracht.
Genau, und ich finde, da ist es wichtig, dass man auch sagt, und der Austausch, ne, ist ja das, was das Produkt am Ende am besten macht.
Glaube ich auch. Also ja, vielleicht ist ja der große Unterschied zwischen dem Stinkstiefel und dem, der aneckt und für was steht, dass der Stinkstiefel das, was ihm nicht gefällt, nicht ausdrücken kann. Der sagt einfach, ich finde es scheiße.
Genau.
Aber kann nicht kommunizieren, was es ist. Und das lernt man natürlich aber auch mit der Zeit erst, wie man das richtig kommuniziert, so dass es auch irgendwie, dass es vorankommt. Weißt du?
Ja. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
wahnsinnig viele Dinge, besonders durch diese spezielle Zeit, in der wir jetzt leben, ist auf einmal alles ganz besonders aufregend, toll und zu Dank verpflichtend. Ich finde Komplimente immer, ich habe immer das Gefühl, manchmal braucht man sie und manchmal, aber wenn sie dann kommen, kann ich gar nicht mit ihnen umgehen. Deswegen sind, glaube ich, Komplimente in alle Richtungen immer was Besonderes und nie selbstverständlich.
Aber das heißt, du warst, also hast du das Gefühl, du musst immer etwas zurücksagen, wenn du so etwas sagst? Also wenn du ein Kompliment bekommst?
Ja, ich weiß es nicht. Muss ich was zurücksagen oder das? Und manchmal finde ich es dann richtig schön und manchmal denke ich, lass es vorbei sein, es ist sehr unentschlossen. Es ist sehr unentschieden.
Aber das ist das ist spannend, das ist total schön, aber
Es ist manchmal wie der Moment, manchmal ist es ganz toll und balsam für die Seele, besonders wenn es so unter zwei Augen ist, aber wenn so viele andere dabei sind, dann ist es manchmal so, wie wenn Leute in einer Bar oder im Restaurant auf einmal laut anfangen für dich Happy Birthday zu singen und du denkst dir, ja, ich weiß, ihr meint das nett, aber halte die Schnauze. So, weißt du, so ein bisschen.
Aber bist so du da eher als private Person dann, also weil als Schauspieler musst du extrovertiert sein, bist du als privater Mensch, obwohl, du hast ja schon gesagt, du bist so gerne ein Bad Boy, eher introvertiert?
Nee, ich bin, das finde ich ganz komisch. Also ja. Ich bin eigentlich eher ein Extrovertierter, würde ich sagen.
Ja.
Schon, auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich das sagen würde, da würden meine Kumpels sich jetzt alle kaputt lachen. Ich bin extrovertiert, fertig. Aber trotzdem habe ich eine deutsche Sache in mir, die wirklich sehr mächtig ist. Und zwar, das ist Fremdscham. Also wenn ich sehe, wie auf der Bühne, wenn ich sitze im Publikum und da sehe ich einen Schauspieler auf der Bühne stehen und der scheitert, dann schäme ich mich in Grund und Boden, obwohl ich weiß, dass ich nichts damit zu tun habe, dass mich jetzt niemand anguckt. Aber ich schäme mich, dass ich sterben will einfach. Fremdscham für Leute oder wenn ich irgendwie so peinliche Videos sehe oder so unehrliche Spendenaktionen, damit Leute auch mal was ist, so Dinge, die ich peinlich finde, da schäme ich mich für Leute, die auf an der anderen Seite der Welt sitzen, schäme ich mich so doll, dass ich sie nicht aushalten kann. Ich weiß nicht warum. Ich finde, das ist eine sehr deutsche Sache. Das kenne ich von anderen Kulturen irgendwie nicht.
Das ist wirklich was sehr Deutsches.
Das ist auch das
unangenehmste Gefühl. Ah, Wahnsinn.
Du kannst dich nicht wehren, aber du hast nichts.
Du wirst damit rot zu tun. Für die Person, die sich gerade da eigentlich
schämen
sollte.
Du krallst dich an deinem Sitz fest und du weißt also warum. Und ich kann ja auch ganz sachlich in dem Moment sagen, David, das ist nicht dein Bier. Keiner bringt das mit, bringt dich damit in Verbindung. Was ist dein scheiß Problem? Aber es ist meiner Psyche egal und ich schäme mich, dass sich die Balken biegen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß gar nicht, was man dagegen machen kann.
Da kannst du nichts gegen machen.
Das
vergeht nicht. Das wirst du dein Leben lang mit dir rumschleppen. Aber es macht dich auch sympathisch. Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
Das ist ja natürlich, das ist ja eine wahnsinnige Frage. Also, als größten Erfolg, weil es eigentlich der Start für die ganze Sache war. Also jetzt rein oberflächlich könnte man sagen, Baban ist der größte Erfolg. Das war irgendwie scheinbar weltweit auf der Nummer 1. Das ist der oberflächlich größte Erfolg, aber so der wegweisendste und für mich schönste war damals die Verfilmung von Pound Punk Poetry, da habe ich so einen Stricher gespielt und da ist mir damals in Berlin, um es kurz zu fassen, ist mir die Bude abgebrannt und ich habe so ein bisschen mal auf einer Parkbank gepennt, da war noch Sommer, dann bei Freunden.
Wie ist dir denn die Bude abgebrannt? Ich habe es ja eingangs
gesagt. Weiß ich nicht. Ich kam nach Hause, hat komisch gerochen, dann habe ich das Wohnzimmer aufgemacht und dann gab es eine Explosion, weil dann Luft dazu kam. Es hat vorher nur komisch gerochen. Ich dachte, am Gasherd oder was ist das?
Hier, Backdraft, da kennst du den Film? Backdraft?
Nee, auch nicht.
Also das, da geht's ja um diesen Sog, der ein Feuer zur Explosion bringt.
Das
Feuerwehrmann-Film.
Wir hatten wahnsinnig Glück, weil diese Wohnung so eine Altbauwohnung war und die verziehen sich ja so mit den Jahren leicht. Und dadurch hat sich sozusagen der Druck der Explosion so verspiegelt, dass bei mir und meinem Kumpel nicht mehr viel ankam. Und ja gut, wir haben dann noch kurz unsere T-Shirts vor den Mund gehalten, um reinzugehen, um irgendwas zu retten. Nach einem Meter sind wir wie kleine Kinder wieder zurück umgedreht, weil es einfach viel zu heiß war. Es war eine richtig beschissene Idee. Aber bei uns ist nichts passiert. Vom Feuerwehrmann habe ich erstmal nach einer Kippe gefragt, aber das unterstützen wir nicht. Und ja, dann war ich irgendwie, haben mir alle gesagt, komm wieder nach Hamburg, Berlin will ich nicht. Und dann habe ich so ein bisschen auf einer Parkbank kurz mal gepennt. Und
wie,
dann
aber was heißt kurz Freunden. Mal gepennt? Wie pennt, also kurz eine
ich
Nacht
ja,
gepennt?
Ich habe keine Sachen mehr besessen. Ich habe da mal 2 Tage hintereinander im Görlitzer Park gepennt, das ist nicht so weit weg von
Im
hier.
Im Görlitzer Park?
Ja, habe ich mich da hingelegt und ich bin immer aufgewacht und war so in halber Kampfstellung, wenn jemand vorbeigegangen ist, weil da war so ein Weg, der war so grand. Und wenn dann jemand vorbeigelaufen ist, dann habe ich das immer gehört und dachte, jemand will mir das irgendwie letzte Sporttasche wegnehmen, die ich noch habe. Ja, aber es, und dann habe ich bei einer Bekannten habe ich gepennt, da habe ich dann ein Hochbett gebaut im Flur. Da habe ich gesagt, guck mal, das kannst du später als Ablage, als Stauraum benutzen und ich wohne da jetzt halt dann erstmal drauf und habe mich dann um die Einkäufe gekümmert als Miete, weil ich hatte ja auch keine Kohle. Und das nächste Mal, dass ich einen eigenen Ort hatte, an dem ich schlafen durfte, mein eigenes Reich, mein eigenes Zimmer, das war ein Hotelzimmer und das wurde von der Produktion bezahlt in Ludwigsburg, weil ich da diesen Film als Stricher gedreht habe, der tatsächlich selber auch nur im Auto gelebt hat. Und das war irgendwie, das war für mich diesbezüglich ein schöner Erfolg und schön.
Also weil du das Gefühl dieser Obdachlosigkeit und das nicht...
Das erstmal kannte natürlich, aber das erste Mal hatte ich wieder ein eigenes Zimmer und das war ein Hotelzimmer von der Produktion, als hätte Schauspiel mich da irgendwie so rausgerettet, so ein bisschen.
Achso, okay, also das...
So fühlt sich das an.
Also war es für dich Nummer eins der Erfolg... trotzdem in Berlin zu bleiben und nicht dem Ruf
trotzdem in Berlin zu bleiben. Okay. Ich glaube, sonst hätte ich das nicht mehr so lange ausgehalten einfach. Aber so bin ich in Berlin geblieben und habe das durchgezogen und dieser Film, diese Rolle war der rettende Anker. Damit wurde ich von meiner jetzigen Agentur entdeckt. Bei den ersten Leuten war ich dann dadurch auf dem Schirm irgendwie und habe andere Chancen bekommen. Also das war irgendwie so der erste große Schritt eigentlich. Und nicht aufzugeben, wieder nach Hamburg zu gehen. So, das war, ja.
Was bedeutet denn für dich Erfolg? Du hast jetzt einmal von dem Erfolg, diese Zeit zu überstehen gesprochen und auf der anderen Seite von Barbaren. Was bedeutet das für dich? Ist es Genugtuung, Befriedigung, Motivation?
Ja, das ist schwer. Vielleicht ist es so ein bisschen wie glücklich sein, wo man immer einfach eigentlich immer nur so nah rankommt, wie oh, jetzt komme ich einfach, also meine Güte.
So
nah wie möglich ran an etwas, was man sich vorgestellt hat, als man losgegangen ist. Und eigentlich kommt man da nie an und deswegen geht man aber immer weiter und das hält einen irgendwie am Leben so ein bisschen.
So wie der Regenbogen, dessen Ende man finden will und man sieht
genau,
ihn immer.
Genau, vielleicht. Ja, vielleicht darf es das sein. Ja, total.
Aber
es ist immer nur das, was man erreichen will. Es ist eigentlich immer nur, es ist mehr der Antrieb als irgendein echtes Ziel. Also,
aber glaubst du, dass du jemals die Befriedigung findest oder finden wirst, weil du das gefunden hast, was du suchst? Oder ist der Schauspielerjob auch der eines Suchenden?
Ich hoffe, dass der unendlich bleibt. Ich hoffe, dass die Suche nicht aufhört. Und ich hoffe, dass man nur die letzten 5 Minuten seines Lebens zufrieden damit ist oder sein Glück gefunden hat, egal in welchem Bereich. Weil irgendwie finde ich, so ein Stillstand stelle ich mir total...
unkreativ vor.
Stelle ich mir so leblos vor. So, ja. Weißt du, wie so ein EKK, wie ein EKKG.
TKKG.
Nee, ich habe so einen leichten Tinnitus und deswegen höre ich so Hörbücher zum Einschlafen, deswegen TKKG.
Ich finde, ich höre die auch. Da, TKKG.
Ja, es ist niedlich. Wirklich, ich höre auch aber alles Mögliche. Und wie beim EKG, wo es irgendwie, wenn du tot bist, ist das Ding halt, geht das halt geradeaus und da passiert nicht viel. Und das ist irgendwie, das ist Leblosigkeit für mich. Und sonst hast du irgendwie Aufs und Abs und Wege zu bestreiten. Und das ist für mich irgendwie sehr viel lebendiger.
Ja, ich meine, du bist ja momentan auch auf dem Up. Hast du auch Respekt davor und Angst, dass es mal einen Down geben kann?
Ja, aber ich versuche mich immer erst damit auseinanderzusetzen, wenn es an der Tür klopft.
Und dann machst du dich nicht auf.
Also, ja, genau. Also ja, der Stress, der kommt morgen. Ja, heute kannst du noch mal, weißt du, also
richtig Gas geben.
Ja, heute kannst du noch mal irgendwas machen. Aber also, alles, was nicht damit zu tun hat, mit dem Problem, das jetzt auftreten könnte.
Wenn du noch einen letzten Job oder eine letzte Rolle annehmen könntest, was wäre das für eine und warum?
Eine letzte Rolle? Einfach mal einen Baum spielen. Nee, ich weiß es nicht. Das wäre die letzte Rolle. Gibt's ja in
Guardians of the Galaxy. Ja. Groot ist ein Baum. Aber ein geiler Baum.
Einfach noch mal einen Baum spielen. Boah, der zweite Guardians of the Galaxy war der furchtbarste Film der Welt. Da haben die sich eine Dreiviertelstunde lang vertragen. Im All. Mann, ey.
Ich hab den
Entschuldigung, der zweite Teil. Guck ihn nicht, falls du es noch vorhast.
Doch, nein, ich habe ihn geguckt, aber ich erinnere gar
da
nicht mehr.
Da haben die sich nur vertragen, ey. Nur haben die sich alle vertragen.
Den ganzen
das
Tag.
Das war so, oh Gott. Ja, sag auch nochmal Entschuldigung. Ja, tut dir leid, ich weiß. Was hat dir denn leid getan? Ja. Also weg jetzt von Guardians of the Galaxy. die letzte Rolle. Das ist aber auch eine Frage. Das sind aber auch Antworten, die ich dir gebe, ne? Die könnten sich alle 5 Minuten können die sich wieder ändern, ne?
Ja, aber das ist ja auch, hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, in was für einer Stimmung man sich gerade fühlt. Aber das ist ja das Schöne, ne? Man gibt eine Antwort und man reflektiert die und dann ändert man vielleicht an seiner Einstellung zu der Antwort nochmal was.
Ich glaube, ich würde gerne einen alten Mann spielen, der auf dem Totenbett seinen Enkeln Geschichten erzählt. Und in den Rückblenden siehst du, dass die Geschichten überhaupt nicht so passiert sind, aber ganz charmant ausgeschmückt und hochgeflunkert sind, um ein bisschen mehr aus seinem Leben in der Wahrnehmung der anderen gemacht zu haben.
Sehr schön. Ich habe noch zwei letzte Fragen, mein lieber David. Stell dir jetzt mal vor, du dürftest dir gemeinsam einen Film mit dem Regisseur Jim Jarmusch anschauen. Für welchen würdest du dich entscheiden und warum?
Ach,
A. Broken Flowers, B. Patterson oder C. Only Lovers Left Alive?
Oh.
Also weil du liebst ja Jim Jarmusch.
Ich liebe Jim Jarmusch, ja. Also Patterson fand ich toll. Mein Lieblingsfilm ist trotzdem Night on Earth, glaube ich.
Ja.
Aber weil das ist einfach, was Roberto Benigni da macht, ist unglaublich. Aber ja, warte, von den drei Filmen, ich glaube.
Du kannst auch noch gerne Night on Earth mit reinschmeißen.
Ja, dann Night on Earth. Dann würde ich ihn fragen, wie er das aus den Schauspielern rausbekommen hat und wo die Faszination für das Taxi lag und die Begegnung, die da drin, die zwischenmenschlichen Begegnungen, die da stattfinden, die wie weit er sich getraut hat, auszuholen und dass es dann irgendwie so nah am Menschen ist und so märchenhaft und wie er das geschafft hat, diesen Spagat hinzukriegen und was, also.
Und vor allen Dingen in diesem kleinen Raum so viel Emotionen zu erzeugen, ne? Also
ja,
im Taxi.
Ja. Die große weite Welt zu eröffnen in diesem winzig kleinen Taxen überall auf der Welt. 5 sind es, glaube ich, 5 Episoden.
Ja,
ne? Einmal in L.A., in New York, mit Armin Müller-Stahl. Das ist schön. Dann
gibt's
Paris, dann gibt's Rom und dann gibt's Helsinki, glaube ich. Das sind die. Oh. Ja, ich würde ihm gerne zusehen, wie er den Film guckt und gar nicht nochmal den Film. Weißt du? Also ich würde gerne wissen, wie er reagiert. Ihn beobachten. Ich würde Jim Jarmusch gerne beobachten.
Ja, das
das
ich
fand
auch
ich cool. Übrigens immer sehr toll. Dass Jim Jarmusch hat damals, glaube ich, soweit ich weiß, verboten, seine Filme synchronisieren zu lassen. Die gab es dann nur im Untertitel.
Ach, das wusste ich nicht. Aber
Night on Earth gab es nicht in der Übersetzung und deswegen in der Schauspielschule damals sollte ich einen Monolog spielen. Und da habe ich tatsächlich die Untertiteldatei von Night on Earth runtergeladen und habe Roberto Benigni, während er mit dem Pastor erzählt, wie er das Schaf, die Frau, den Kürbis und die Frau seines Bruders und den Kürbis gevögelt hat, habe daraus einen Monolog geschrieben aus diesem aus dieser Untertiteldatei von Jim Jarmusch.
Wie cool. Aber der Film stammte aus dem Jahre 91, das ist ja dein Geburtsjahr.
Das ist mein Geburtsjahr.
Wie bist du denn zu Jim Jarmusch gekommen?
Der lag einfach rum. Glücklicherweise lag der Film einfach rum. Und ich habe einen Kumpel, der ist ein Filmfan und der hat so ein Riesenregal. Und den habe ich irgendwann gesehen und ich war so unglaublich begeistert. Aber Only Lovers Left Alive ist auch toll.
Ja.
Weil da hat er das erste Mal geschafft, dass ich einen Vampirfilm, ich wiederhole, einen Vampirfilm ernst nehmen konnte und für gut befunden habe. Ich finde das alles sonst so Vampir- und Zombie-Filme und so, finde ich sonst also katastrophal. Aber der Film, das hat ja auch so kleine Forrest Gump Vibes, was die alles in der Vergangenheit schon bewirkt haben, weil sie so lange auf der Erde sind.
Ja, ja, großartig, ne?
Ja, und Tilda Swinton ist halt auch einfach nicht von dieser Welt im wahrsten Sinne irgendwie auch in dem Film.
Ja, aber das ist auch eine so beeindruckende Frau, was die alles spielt und in welche Richtung das geht, echt beeindruckend.
Das ist die wandelbarste, das ist eine Maschine, diese Frau.
Ja. Also und zu Recht wirklich in allem von groß bis arty überall unterwegs. Also ich finde die auch super, super cool.
Wie heißt denn der Schauspieler nochmal von Only Lovers Left Alive? Der hat doch dieses unsagbare Gitarrensolo da gespielt bei Only Lovers Left Alive.
Tom Hiddleston, du meinst den...
Tom Hiddleston war das, genau.
Den
genau,
Bruder erst, von, ja. Von Thor, unseren lieben Loki.
Ja, genau, ja. genau.
Ja, und Mia Wasikowska ist auch dabei, ne? Das ist ja die in Alice in Wunderland dann auch aufgetaucht ist von Tim Burton.
Die wird mal eine neue Tilda Swinton. Die hat auch so ein interessantes Gesicht.
Ja, und die macht auch tolle Sachen. Ja, also Jim Jarmusch ist was Besonderes. Es gibt so ein paar Filme, die schaffe ich bei ihm nicht so, ne? Aber du hast jetzt die genannt, die ich wirklich bewundere und die ich auch vor allen Dingen sehr gut umgesetzt finde von ihm, also weil die Geschichten auch spannend sind.
Down by Law gesehen?
Down by Law habe ich gesehen, logisch, den finde ich super.
Den mag ich auch, also wie Tom Waits da sagt, it's a sad damn beautiful world. Und da, weißt du, diesen Song dann singt, nachdem Roberto Benigni ankommt und einfach diesen Satz aus dem Nichts droppt. Also,
ja,
it's a sad damn beautiful world. Und dann deswegen macht er dann einen Song draus. Und die geilste Szene ist aber, also nicht dieses Ice Cream, you scream, we all scream for ice cream. Wie ein Mann, da wird Tom Waits, wird ja von zu Hause rausgeschmissen.
Mhm.
Und von seiner Frau, der wird rausgeschmissen und die wirft ihm aus dem Fenster ganz dramatisch alles hinterher, wie sich das gehört. Und dann fängt er seine Schuhe. Und der hat so ganz toll, ich glaube, das sind so komische Schlangenlederschuhe oder sowas. Und die fängt er und wie behutsam ein Mann Schuhe in der Hand halten kann und die drehen kann und nochmal guckt, ob alles bei denen in Ordnung ist.
Wie so ein Baby, das der in der Hand hält, ne? So, dass er nicht fallen lassen möchte.
Und das zu inszenieren, also da Jim Jarmusch, Riesenapplaus, das zu inszenieren, wie du Tom Waits, das größte Raubein, siehst, wie er Schuhe behandelt wie ein Neugeborenes, mit einer Zärtlichkeit, sowas, auf sowas musst du erstmal kommen, sowas musst du erstmal zulassen. Und das ist für mich Kino Magic.
Ja, oder Ghost Dog fand ich auch super. Mit der Weg des Samurai.
Forest Whitaker, ne?
Forest Whitaker, auch ganz besonders. David, Wahnsinn. Eine letzte Frage habe ich noch.
Oh.
Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Oh. Bestehende Filmtitel.
Du kannst natürlich
auch kreativ sein. Nee, weiß ich nicht.
Kannst du auch ein lateinisches Sprichwort nehmen.
Weil man Alia Jagda ist.
Ja, genau. Die Würfel sind gefallen.
Die Würfel sind gefallen. Nee, warte. Ich finde Bang Boom Bang gerade ganz gut.
Ey. Super Film. Und ein super Titel für das, was passiert ist bisher in deinem Leben und für das, was noch kommt. David, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und ich drücke dir die Daumen für die Filme, die noch kommen. Du drehst jetzt gerade. Sag ganz kurz, was drehst du?
Ich drehe jetzt gerade den Westfall. Das ist von Benedikt Gollhardt. Das war ein Bestseller. Und den verfilmen wir in einer sechsteiligen Serie fürs ZDF und weitere Streamingdienste. Und da geht es um die neue Rechte und den Verfassungsschutz. Und wie die beiden sich verstehen, das sehen wir dann.
Und darfst du sagen, wen du spielst?
Ich spiele Karl Opitz. Ja, einen sehr außergewöhnlichen jungen Mann. Wir sagen, es ist eine sehr extreme Rolle und die darf auch exaltiert sein. Also ich durfte schmieren.
Sehr cool.
Aus den Vollen schöpfen, total.
Ja, sehr cool. Ja, David, dann schöpf weiter aus den Vollen, bleib gesund. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Pass auf dich auf.
In Hamburg dann. Mein Lieber,
oder bleib gesund.
Immer. Hab du eine auch. Schöne Zeit.
Danke dir. Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.
Also, denkt dran. All das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 € im Monat dabei. Viel Spaß. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Cinestar.